hier ist ein Pony! Pony! Nee! Es ist wunderschön und seine Mähne spiegelt sich im Sonnenlicht und so.
The most chaotic
spiegelt sich im Sonnenlicht?
Ever.
Spiegelt sich im Sonnenlicht?
Spiegelt sich im Sonnenlicht?
Ich habe diesen kleinen Beatie gebaut für Dilla, Newcomerin, Produzentin, Sängerin, Writerin, Star, Teen und Protagonistin ihrer Dilla-Show. Sie ist geisterkrank vielseitig, was die Genres angeht, die sie bedient. Sie ist musikalisch, sie ist funny, philosophisch und eine wundervolle Gesprächspartnerin. Und ich denke, ihr werdet es auch lieben.
Herzlich willkommen, FreundInnen, zu einer neuen Folge Homegirls. Wir sind heute alle getrennt, aber im Herzen doch sehr nah beieinander. In allererster Linie, hallo Josi, wie geht's?
Hallo, ich bin ein bisschen sad, dass ihr mich nicht seht, weil mir geht's richtig gut. Ich bin gerade in so einem kleinen Tiny House mitten in der Nature mit so wenig Strom, dass ich mir nicht mal die Haare föhnen konnte. Deshalb vielleicht auch okay, dass ihr mich nicht seht. Aber ja, mir geht's richtig gut, ey. Ich habe gestern Abend ganz viel über Insekten gelernt. Man hat ja dann manchmal diese Situationen, wo man irgendwo ja, sich mit so einer Sache beschäftigt, weil sie eben einfach gerade so reingespült wird. Und dann ist man so ganz schnell Experte für irgendwas.
Geil.
Und ich bin jetzt
mega
Experte zur Unterscheidung von der europäischen Hornisse und der gefährlichen asiatischen, die auch meldepflichtig ist, weil sie eine invasive Art ist. Und
jawohl.
Naja, wenn ihr die seht, Josi, die ist vorne schwarz und hinten gemein, also Obacht.
Und auch ein herzliches Willkommen an Dilla.
Hi.
Dilla, schön, dass du da bist. Dein erster Podcast, ist das richtig?
Das ist richtig. Ich weiß noch nicht ganz, was ich tun soll, aber ich glaube, es geht um Reden, oder?
Es geht um Reden in that you can und wir hoffen natürlich, dass wir es dir so gemütlich wie möglich machen.
Dankeschön.
Wo sitzt du denn, Dilla? Bist du auch jetzt Hornissen-Expertin?
Nee, ich hab eher Angst vor Hornissen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin aber auch noch nicht so oft Hornissen begegnet in meinem Leben. Ich glaube, vielleicht 2-3 Mal. Ich dachte auch als Kind immer, dass es so die schlimmsten Tiere überhaupt sind und dass man in so 2 Sekunden stirbt, wenn man von denen gestochen wird.
Oder?
Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ja eigentlich gar nicht so, oder?
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Klassenfahrtsmythos.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Hornissen sind eigentlich ganz chill, wenn man, also ich glaube, oder? Die werden ja auch nicht aggro.
Das Nein, ist, fragt mich doch einfach.
Ja, okay, Josi, erzähl mal kurz.
Alter, hier läuft ein Pony. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
Geil.
Hier ist ein Pony. Es ist wunderschön und seine Mähne spiegelt sich im Sonnenlicht und so.
The most chaotic
spiegelt
Podcast
sich im Sonnenlicht?
Ever.
Ja, also, weißt
Sie
du,
meint wahrscheinlich das Sonnenlicht
so durch die Mähne
also
durch und so.
Nice.
Ich glaube, es
das
ist sowas
klingt
wie
sehr
ausgebüxt.
Josi,
okay,
ich glaube, du musst es retten.
Ja, ich glaube auch, Alex.
Ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle jetzt abbrechen. Du musst jetzt das Pony retten.
War schön mit euch, Leute, wirklich.
Ciao. Ich hatte solche Situationen. Und manchmal habe ich das Gefühl, klingt super asozial, wenn ich das sage. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe dieses Baron Münchhausen-Syndrom, wo man so eigentlich, wo Mütter ihre Kinder krank machen, damit sie sie heilen können und retten können. So die Kurzfassung davon. Und ich habe so ein krasses Bedürfnis, Tieren zu helfen. Und das ist so, also ich würde natürlich nie einem Tier was antun, um es zu retten. Aber ich habe schon so krasse, empowernde Momente. Ich habe schon mal Pferde eingefangen, die ausgebüxt sind. Und es gab eine Situation, habe ich im Wald ein Rehkitz gefunden. Und das war mit seinem kleinen Hüflein in 2 Zweigen eingeklemmt. Und ich habe das halt gerettet. Und ich habe mich halt gefühlt wie, ja, Jesus. Also ich
aber
dachte,
auch
ich bin
aber
die Retterin der Welt. Und es hat mir so ein krank gutes Gefühl gegeben. Ja, und das habe ich immer, wenn ich Tieren was Gutes tue, habe ich, das ist einfach, also Altruismus am Arsch. Ich fühle mich einfach so Gottes dabei.
Verstehe ja. Ich, verstehe ich gut.
So, ey, Josi, aber erzähl doch mal mit den Hornissen jetzt.
Ja, also es ist auf jeden Fall ähnlich wie mit Wespen. Die sind eigentlich genauso ungefährlich, einfach nur ein bisschen größer. Die sind super chilled und im Gegensatz zu Wespen fahren die halt nachts auch auf Licht ab. Deshalb, vielleicht packe ich es auch in eine Story, pochern die ganze Zeit an die Scheiben hier. Die sind riesig. Und prinzipiell gilt natürlich nicht anatmen, weil Kohlenstoffdioxid die übelst aggro macht. Ansonsten sind es ganz friedliche Zeitgenossen, die wir natürlich brauchen für unseren Organismus. Aber die invasive Art der gefährlichen asiatischen Riesenhornisse beißt unseren Bienen den Kopf ab und verdrängt unsere heimische Hornisse und gilt damit für mich als Arschlochtier des Jahres und gehört eigentlich gebannt.
Und jetzt sage ich dir was dazu. Ich habe, was du gerade beschrieben hast, on camera, weil das nämlich letzte Woche auf meiner Terrasse passiert ist, dass eine Hornisse einer Wespe vor meinen Augen an meinem Obstsalat den Kopf abgebissen hat. Und ich war so, what the actual fuck, Alter.
Was?
Krass.
Was hast geht
du
das, bei euch?
Hast du davon Videomaterial?
Ja, ja? Ich habe Videomaterial. Das ist National Geographic, Alter.
Oh mein Gott.
Crazy. Können wir das in die Story packen? Ich will es unbedingt sehen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall in die Story packen. Dilla, hast du auch irgendwelche guten Tier-Stories separat?
Tier-Stories? Ich habe auf jeden Fall keine so coole Hornissen-Story, leider.
Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass dieses Hornissen-Thema so ein Klassenfahrtsthema ist?
Ey, es ist auf jeden Fall, wurde daraus schon viel, viel mehr gemacht, als es eigentlich ist.
Oder?
Weil auch jetzt meine so natürliche Reaktion, wenn, also neulich waren wir Katzensitten und haben das Dach oben offen gelassen und dann ist eine Hornisse reingeflogen. Meine erste Reaktion war halt so, in Panik zu verfallen. Und dann habe ich mich so gefragt und war so, ich habe noch nie von irgendwem gehört, der von einer Hornisse gestochen wurde. Aber warum denke ich in meinem Kopf, dass ich weiß, dass eine Hornisse dich töten kann, wenn sie dich beißt? Und es stimmt ja gar nicht, also wenn sie dich sticht. Das stimmt ja einfach überhaupt nicht, oder? Und ich habe das Gefühl, so alle glauben das einfach noch von früher, aus der Kindheit.
Ich möchte Josi, so eine so Frage stellen.
Kann man sterben, Josi, kann man sterben von einem Hornissenstich?
Außer nein, nicht, wenn du nicht allergisch bist.
Okay.
Nein, nein,
okay.
Die sind gut. Super harmlos eigentlich. Also wie Wespenstiche, das wird dann ein bisschen dick. Und naja, ich habe aber eine Frage an euch. Dann können wir das Tierthema auch abschließen. Und zwar habe ich mich oft gefragt, warum Menschen so instinktiv Angst vor so Ratten und Spinnen und Schlangen haben. Also auch so Arten, die es ja hier eigentlich super wenig gibt. Gut, in Berlin gibt es, glaube ich, alles, von allem auch sehr viel. Aber prinzipiell, ich habe mich gefragt, ist das was uns so erzählt wurde, also was so aus Geschichten entsprungen ist? Oder ist das wirklich so eine intrinsische Angst, die man von der Geburt an mitbekommt? Also hätten wir auch Angst vor Schlangen und Spinnen und Ratten, wenn nie jemand gesagt hätte, dass es irgendwie gruselige Tiere sind? Was denkt ihr bei euch selber? Oder habt ihr Angst, Dilla, hast du Angst vor anderen so Dingen?
Ich habe komischerweise vor Spinnen und Käfern und so gar keine Angst. Also ich weiß nicht, das war früher sogar so ein kleiner Flex, wenn man so im Zeltlager war und alle haben geschrien und ich war so, kein Problem Mädels, ich mach die Spinne weg. Aber ich habe extrem Angst vor Schnecken und ich finde auch so Motten und Schmetterlinge, ich weiß Schmetterlinge, so, also ich habe keine Angst vor denen, aber wenn ich die so sehe und die auf mich zufliegen, dann würde ich, also dann gehe ich gerne in die andere Richtung einfach, weil ich schaue sie gerne an, aber ich will nicht, dass sie mich anfassen. Und genauso geht's mir mit Schnecken, alle Arten von Schnecken, Nacktschnecken, Weinbergschnecken, Hausschnecken, was auch immer es für Schnecken gibt, diese Tigerschnecken, die sind ganz schlimm, da komme ich gar nicht mit klar. Aber ansonsten,
aber das habe ich mich nämlich auch gefragt.
Ja, es ist schon ein Ekel, aber ich krieg Herzrasen so. Das ist eine richtige Angstreaktion, was halt null Sinn macht. Und ich habe meine Mama gefragt. Ich hatte nie irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Schnecken oder Würmern oder so. Aber da hört der Spaß bei mir einfach auf. Und vor allem so Schlangen und so ist auch kein Problem. Schlangen, Reptilien, alles easy. Regenwürmer eigentlich auch. Aber bei Schnecken hört einfach der Spaß auf.
Ey, das finde ich so bei genau solchen Sachen. Du sagst, du hast nie eine negative Erfahrung gemacht mit Schnecken. Ja. Das ist auch ja jetzt irgendwie nichts, was irgendwie, wo man sagt, das ist so gesellschaftlich anerlernt oder anerzogen.
Ja, eben, eben.
So. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, es muss doch Wiedergeburt geben, weil das ist doch, voll, klingt doch safe voll nach was du aus einem früheren Leben mitgebracht 100%. Hast, oder?
100%. Das dachte ich mir dann auch. Ich dachte mir, vielleicht war ich in so einer Ron Weasley-Situation.
Oh mein Gott.
Weißt du, wie ich meine? Und dann im nächsten Leben war das so ein starkes Trauma, dass ich einfach nicht, vielleicht ist das der Fall gewesen.
Aber vielleicht hast du auch, Leben vielleicht an Hogwarts von dem war. Film, hast du auch was? Einfach, vielleicht hast du, als du den Film als Kind geguckt hast, den irgendwie, also Harry Potter und diese Ron Weasley-Situation da war?
Ich glaube, ich habe das schon als Baby gemacht. Also ich erinnere mich nämlich, dass meine Mom meinte, sie hat mich irgendwann mal beim Spielplatz im Spielen gesehen, also mäßig aufgefunden, wie ich so rumheule. Und da war halt dann einfach nur eine Schnecke. Und ich war so krass. Voll am Ab.
Aber können wir uns kurz überlegen, was es gewesen sein konnte?
In meinem früheren Leben?
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde die Ron Weasley-Situation ist schon recht überzeugend, aber... Ja. Was kann denn, ich meine, man kann ja nicht an Schnecken sterben oder so. Kann man an Schnecken? Also Schnecken außer sterben? Jetzt, wenn man so eine Lebensmittelvergiftung hat und die halt isst.
Weißt du, vielleicht warst du Französin in deinem früheren Leben.
Das kann sein.
Warte mal, vielleicht gab es eine Foltermethode mit Schnecken? Mit Schnecken.
Oh mein Gott, das wäre also eigentlich... Jetzt kriege ich schon wieder hier kleine...
Okay, nee, dann reden wir nicht drüber. Entschuldigung, naja, das ist voll unsensibel.
Nein, es ist auf jeden Fall... Nein, alles gut, es ist gar nicht schlimm. Also nee,
okay,
ich bin
wir schließen
so,
das Schneckenthema jetzt ab.
Müssen wir auch nicht, es war jetzt nicht so gemeint, dass ich da nicht durch kann, aber...
Nein, wir müssen dich ja nicht malträtieren. Aber Josi, ich finde die Frage voll spannend, weil ich hatte nämlich früher auch keine Angst vor Schnecken. Sorry. vor Spinnen. Und dann gab es aber mal so eine Situation, wo mein Bruder mir was erzählt hat, was mich voll traumatisiert hat. Also nicht, dass mein Bruder mir das erzählt hat, sondern dass die Sache, die passiert ist, die er mir erzählt hat, hat mich traumatisiert. Und in dem Moment habe ich eine Spinne gesehen, weil wir waren da gerade im Keller. Und ich habe meine ganze Angst, alles, was ich in dem Moment gefühlt habe, so krass auf diese Spinne projiziert. Weil die ja generell auch gesellschaftlich als so negativ beladenes Objekt oder Tier irgendwie so abgestempelt ist. Mhm. Und ich kann mir, und ich hatte dann jahrelang eine krasse Spinnenphobie, ne? Also ich habe richtig, mir wurde richtig krass. Übel, ich habe so Herzrasen gekriegt und so. Und ich habe mir das aber über die letzten Jahre selber so abtrainiert, sodass ich jetzt, also ich finde sie nicht geil, aber ich bin auf jeden Fall, und ich will jetzt nicht, dass die auf mir rumlaufen, aber ja. Ich krieg keinen Stress mehr und ich kann die selber rausbringen, so.
Das ist krass.
Ja, aber Josi, wie ist es denn bei dir? Hast du das jemals gehabt?
Nee, ich habe, glaube ich, prinzipiell wenig Angst vor so Tieren. Deshalb würde eigentlich das eher für die These sprechen, dass man das angeboren schon so ein bisschen oder halt durch krasse Erfahrungen bedingt
aber
bekommt.
Ja, okay.
Ja, weil ich kenne ja die Gruselgeschichten alle und es macht mir trotzdem keine Angst. So. Ja. Nee, ich finde es so
naja,
ein bisschen...
Oder, aber es ist ja auch so eine Personality-Sache, ne? Wenn alle Angst
voll.
Haben und man will so ein, wie jetzt Dilla gesagt hat, man will so ein bisschen flexen, dann bist du so, ich bin die Harte. Weil für mich war es früher auch so, ich hatte Angst vor allem als Kind, aber ich war die keine Angst vor Spinnen hatte.
Ja.
Und ich war so, in Syrien, alles ist voll, Schlangen, Skorpione, Spinnen. Ich so, die auf diesen, auf so hart Kenneck gemacht. Und dann einfach mit 15 so random so die schlimmste Spinnenphobie entwickelt. Ja, doch, ich glaube, das ist...
Ja, ich meine, wer wissenschaftliche Facts dazu hat, kann uns gerne mal in die DMs sliden. Und wir werden mit einem kleinen Follow-up in der nächsten Folge da noch mal drauf eingehen. Ich wollte nämlich eigentlich auf weitere Gemeinsamkeiten zwischen uns dreien eingehen. Und zwar, zum einen habe ich gesehen, dass du einen Song mit Friedrich Lichtenstein zusammen hast. Der Funkroboter, der Funkroboter, dem haben wir mal das Intro geklaut. Das hat er eigentlich gar nicht für uns gemacht, aber das war, glaube ich, für eine Mine-Show. Und dann haben wir gefragt, ob wir das benutzen dürfen. Und dann hat er ganz lange unser Homegirls-Intro eingesprochen.
Geil.
Das fand ich auf jeden Fall sehr funny. Wollte ich gerne wissen, wie der Kontakt zustande kam zu Friedrich.
Um es mal kurz zu machen, wir hatten diesen Song, also Timmy und ich und Leon hatten diesen Song gemacht, irgendwie bis spät in die Morgenstunden und dann meinte Timmy irgendwann so, wisst ihr, wer das perfekte Feature für diesen Song wäre? Und dann meinte er einfach Friedrich Lichtenstein, weil er halt ihn von seiner Musik kennt, von seinem letzten Album und so und halt auch also Fan ist. Und dann dachte ich mir so, ich nutze das jetzt einfach mal aus, dass ich sowas wie einen Verlag habe und frag die mal, ob die irgendwie einen Kontakt haben. Und die hatten eine E-Mail-Adresse. Und dann haben wir dem geschrieben und uns, bevor er überhaupt den Song gehört hat, einfach auf ein Käffchen getroffen. Und dann haben wir ihm den Song gezeigt da im Café, fand er gut. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir zu ihm nach Wien kommen und ihn besuchen und den Song aufnehmen.
Geil.
Und dann waren wir ein paar Tage in Wien, ein bisschen Urlaub machen und den Song aufgenommen und... Ja, So ist das passiert.
Musstest du fürs Feature bezahlen oder wie lief das dann?
Fürs Feature mit ihm? Mhm. Nee, wir haben so ein halt einfach Splits.
Ja.
Und dann, er war ja im Video und das war ja auch so ein bisschen, weil er ist ja auch so Darsteller, so ein bisschen. Ja. Also was für so ein bisschen. Er spielt ja auch den Funkroboter und hat es ja auch eingesprochen, by the way, mit einem One-Take, was ich so unglaublich krass finde.
Geil.
Sein Part ist einfach einen Beat laufen lassen und ihn so einfach 5 Minuten mal so ein bisschen was einreden lassen und dann so die geilsten Momente rausgenommen. Es waren wahrscheinlich nicht mal 5 Minuten. Der hat es richtig genailed. Und dann war so ein bisschen der Kompromiss, dass er einfach im Video so als Darsteller ist, wir dann die Splits so machen und...
Splits bedeutet übrigens für die, die das nicht wissen, dass man an einem Song die Rechte aufteilt. Also es gibt ja Rechte für Musik, Rechte für Text, Rechte für Komposition. Und daran wird dann gemessen, wie viel, wenn es Ausschüttungen, also Geld gibt für den Song, aufgeteilt wird. Genau, das mal so zum Background. Du hast gerade gesagt Verlag. Wo bist du denn jetzt? Wir wissen es natürlich, aber wir wollen natürlich, dass du es allen erzählst.
Ich bin bei Wasted Talent im Verlag und Label ist über Sony, heißt Two Sides.
Shoutout an unsere Sony-Babes.
Shoutout, nein.
Wie lange bist du schon am Start?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich habe den Überblick absolut verloren. Ich würde behaupten, 1,5, 2 Jahre.
Okay. Und wie fühlt es sich für dich an, so mit Label?
Ich war skeptisch, weil ich immer eigentlich, ich habe schon meine Seminararbeit in der Schule. Für alle, die nicht wissen, was eine Seminararbeit ist, in Bayern muss man so eine wissenschaftliche Arbeit 25 Seiten abgeben, wenn man sein Abi bestehen will, über ein Thema, was man sich aber selber aussuchen darf. Es muss nur in dem Kurs, also mit dem Kurs zu tun haben, den du belegst. Und ich hatte Marketing und Design und habe meine Seminararbeit über, der Titel war auch so verrückt, wie war das nochmal, irgendwie. Auf jeden Fall habe ich einen gesignten Artist mit einem Independent Artist verglichen. Und um herauszufinden, was der einfachere Weg ist oder was von beiden realistischer ist und so. Und auch einfach, weil es mich extrem interessiert hat. Mein Schluss daraus war einfach, wenn man seine Freiheit behalten will und kein so Produkt werden möchte, dann darf man eigentlich nicht sein. Dann habe ich aber verstanden, das ist ja die ganze amerikanische Szene.
Mhm, ja.
Und was ich mich da informiert habe, waren da teilweise so Sachen, die passieren einfach in Deutschland nicht. Also ich habe in der Musikszene eigentlich bis jetzt nur ziemlich chillige Erfahrungen gemacht. Und da sind Leute nicht so, hahaha, ich will dein Geld, sondern, also natürlich will jeder auch Geld verdienen, so ist nicht. Aber da sind alle halt eher so ein bisschen nicht so filmreif, habe ich das Gefühl, sondern einfach so, ey, chill, Das habe ich dann gemerkt und war so, okay, geil, dann ist es nicht so wie in der Serie Nashville oder so, die ganzen Sachen, die ich dann halt auch, als ich jünger war, ein bisschen geguckt habe. Sondern eigentlich ist es voll legit und man kann auch sein, ohne seine Seele zu verkaufen oder so. Also jetzt mal ganz, ganz weit ausgeholt. Die Zusammenarbeit mit denen ist auch richtig nice und alle sind motiviert, haben Bock und machen einen sehr guten Job.
Wusstest du dann schon während des Abis, dass du so Bock auf Mucke machen und so hast? Also wir haben deinen Weg so ein bisschen verfolgt. Man kann den ja vielleicht nochmal ganz kurz durchskizzieren. Oder vielleicht kannst du nochmal sagen, wann du auch so mit Musik machen und mit Musikproduktionen angefangen hast. Mhm.
Ich wusste schon immer, dass ich Musik machen werde. Es gab auch nie so richtig einen Plan B. Meine Mutter hat zwischenzeitlich, glaube ich, sehr darauf gehofft, dass ich mal einen Plan B angehe, weil Musik auch sehr unstable ist. Aber hat auch immer supported und deswegen war ich früh bei so Musicals und so Zeug. Ich habe auch neulich ein paar Videos von gesehen, das ist einfach zu süß für diese Welt.
Kannst du was mit uns teilen?
So ein Video?
Ja.
Ich meine, jetzt über ein...
Nee, später vielleicht.
Oh ja, später auf jeden Fall.
Das wäre mega.
Es gibt ein so geiles Video, das habe ich auch schon überlegt zu posten, weil es ist so witzig. Da waren wir in so einem Kinderchor auf der Bühne. Das war aber auch so ein christliches Ding. Also so richtig so Kindergottesdienst. Jesus liebt dich hieß, glaube ich, das Lied oder so. Es war einfach nur, hab mich wirklich weggeschossen, als ich das gesehen habe. Und da hat irgendwie eine andere das Solo am Ende gesungen. Aber ich stand in dem Chor und habe quasi dazu gelipsynkt und so den hier gemacht, so am Ende noch. Und dann kam so die neben mir stand, hat dann so meine Hand runtergepackt und war so, oh Matthias, was machst du da? so, wir sind im Chor, so, du hast dich nicht aufzuspielen mäßig. Und da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, es ist so repräsentativ, über das ich irgendwie immer schon diesen Drang hatte, auf die Bühne zu gehen und einfach zu singen. Ich weiß auch nicht, war immer schon so ein Ding. Aber ja, kleine Geschichte, ich zeige euch das Video, es ist sausüß. Und dann war ich in den USA kurz. Da habe ich ein bisschen mehr über so englisches Songwriting und so Zeug gelernt. War auch wieder in Musicals. Das ist auch so ein Ding. Eigentlich bin ich so ein... Kennt ihr diese Theater-Kid-Memes?
Yep.
Nope.
Ja. Ich würde mich jetzt als vielleicht nicht ganz so in extremen Fall beschreiben, aber ich war schon auch so ein Theater-Kid.
Ja.
Aber so eins, was dann auch... mit ihren Freundinnen mit so Bechern gesungen und geklatscht hat und so ein Kack? Oder
ja,
was,
Mann,
ist das?
Volle Kanne Cup-Song.
Ja, that's my Bob.
Kenn ich in- und auswendig.
Der Cup-Song,
ja,
that's my song,
Cups,
bitch.
That's my party-trick. Spaß. So wie der Dude, der die akustische Gitarre rausholt und Wonderwall spielt.
Right,
ich
that's
den
you.
Den Cup-Song.
Yeah.
Nee, wir waren echt, also wir haben uns dann halt in der Pause auch manchmal einfach in den Musikraum gesetzt und zusammen Musik gemacht. Ich habe mich gefühlt wie bei Glee und ein bisschen so war es auch, ehrlicherweise. Ich durfte mir halt auch voll frei aussuchen, was ich für Fächer wähle. Es musste nur einmal, ich glaube, es musste Mathe und Englisch und noch ein anderes, so Geschichte, oder ich konnte mich dann zwischen Geschichte und irgendwas aussuchen. Und dann musste ich einfach nur noch drei andere Fächer belegen. Also insgesamt 6 Fächer.
Ja.
In der 10. Klasse ist schon ein bisschen wenig. In Deutschland hatte ich, glaube ich, 11 gehabt. Aber es war mega chillig, weil die anderen 3 Fächer waren dann halt Sport, Theater und Chor.
Geil.
Und als Wahlfach noch dazu, obwohl ich gar nicht hätte gemusst, habe ich irgendwie Kunst genommen noch. Es war so chillig. Und dann haben wir uns halt, weiß nicht, wir haben uns mega oft was vorgesungen, auch im Chorunterricht mit Mrs. Bateman. Ich erinnere mich noch so genau daran.
Was? Meine Performing Arts Lehrerin hieß auch Mrs. Bateman.
Wo?
Ja, aber ist das ein sehr...
War die Amerikanerin?
Name?
Nee.
Okay, meine war Amerikanerin.
Aber crazy.
Das ist echt verrückt.
Okay, sorry. Ich hab,
Weird. Kleiner Glitch in the Matrix gefunden. Nee, wo war ich?
Die hieß Mrs. Bateman.
Ah ja, genau. Und dann haben wir teilweise wirklich wie so Grüppchen geformt und immer so Lieder einstudiert, die wir dann der Gruppe vortragen können, wie bei Glee.
Mega.
Und ich dachte so, ich hätte, also ich weiß nicht, ich dachte immer, Highschool ist so dieses, hier sitzen die Jocks und hier sitzen die Nerds und du musst dir am ersten Tag aussuchen, wo du sitzt, weil sonst bist du fürs ganze Jahr irgendwie, so wie es halt in jedem Film. Yeah. Und ich habe mich auch Loki drauf gefreut, weil ich mir so dachte, who am I gonna be? So,
the mean girl.
Wer bin ich dieses Jahr? So bin ich. Und ich dann wurde ich einfach ein hartnerviges Theaterkind. Das ist meine Geschichte. Aber es hat mir auch weitergeholfen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe Jungstudium gemacht, Jazzgesang.
Was
dann,
ist Jungstudium?
Da kann man quasi anfangen zu studieren, während man noch Abi macht. Aber das geht natürlich nicht in so, es geht, glaube ich, nur in so Kunstsachen. Das ist so,
weil Abi
es heißt so
Begabtenförderung,
aber an sich ist es auch jetzt nicht so schwer, okay, da reinzudenken. Das ist, glaube ich, einfach so ein Förderungsding von ein paar Unis. Aber da habe ich zumindest dann angefangen mit Jazzgesang und aber dachte mir so, brauche ich jetzt irgendwie auch keinen Abschluss und ist es irgendwie auch nicht mein Goal,
ja,
für mein Leben lang nur Jazz zu singen und ich will auch irgendwie nicht in München bleiben. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen, weil ich gesehen habe,
Metropole,
im Internet, dass die da Musikproduktion an der Uni haben. Und ich war so, let's go. Ich hatte so mich ein bisschen in das Thema reingefuchst. Auch mit einem Freund von mir, bei dem habe ich nämlich das erste Mal so richtig gelernt, also so richtig eben über die Schulter geguckt die ganze Zeit. Der brauchte eine Stimme für ein Uni-Projekt. Der musste so ein Eurovision Song Contest Song aufnehmen mit irgendwem. Und dann meinte mein Bruder so, ey, was so, mein Bruder kannte den, hier, macht mal was. Und dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht. Und da habe ich so den ersten Einblick bekommen. Dann bin ich nach Freiburg gezogen, habe das dann ja studiert und habe dann aber auch gemerkt, die Uni ist wack. Ich werde keine Names droppen, aber wenn jemand von der Uni das hört, das war richtig wack.
Scheiße, du warst auf dem besten Weg, auf deren Wikipedia-Page als Artist aufgenommen zu werden. Aber das ist ja jetzt verkackt.
Will ich aber auch absolut nicht. Ich wäre beleidigt, wenn sie sich mit meinem Namen irgendwie schmücken zu versuchen. Auch wenn natürlich jetzt so.
Wovon der Legende nach bist du dann mit Amy X in eine WG nach Berlin gezogen.
Das war das. Ich war nämlich in Freiburg und war so, es reicht. Ich ziehe jetzt einfach nach Berlin, weil mein Lieblingsdozent, die Geschichte, die gibt es nämlich auch ein bisschen verdreht im Internet teilweise. Manchmal lese ich auch so Sachen und denke mir so, I did not say that. Not even close. Klär aber egal. Auf. Ich kläre es auf. Mein Lieblingsdozent, Alex Nye, Chef, hat gesagt, wenn du in Deutschland irgendwas mit Musik reißen willst, dann musst du in Berlin wohnen. Und ich war so safe und bin nach Berlin gezogen. Und es ist wirklich unglaublich. Deswegen bin ich auch ein bisschen davon überzeugt, dass es irgendwie Schicksal oder so war. Weil als ich diese Entscheidung getroffen hatte, ich glaube, ich hatte 2 Wochen später diese Wohnung. Und es passiert ja nicht.
That shit also, never happens.
That Berlin. Never happens. Und jetzt gerade, ich bin ja jetzt, wir waren jetzt auch auf der Wohnungssuche, weil wir, hier wird, also ich wohne jetzt seit 3 Jahren hier und die Wohnung, wo alles passiert ist, wird jetzt modernisiert. Das heißt, ich muss in eine andere Wohnung, aber das hat schon alles geklappt und so. Aber da habe ich erstmal gemerkt, wie fucking schwer das ist in Berlin und natürlich von Geschichten, die man hört, das ist ja eigentlich irgendwie unmöglich. Naja, zumindest deswegen dachte ich so, okay, da ist irgendwas, was mich dahin zieht oder was ich irgendwie so, ich bin auch ein bisschen spiritueller Mensch, aber in dem Moment dachte ich mir echt so, okay, das ist weird. Und dann das mit Annie ist ja noch das Weirdeste von allem, weil ich werde eigentlich alleine hingezogen in diese Wohnung, weil die eigentlich mit mir zusammenziehen wollte, in Freiburg geblieben ist, spontan. Weil sie meinte, es ist jetzt gerade nicht da in ihrem Leben so, Stadt wechseln und so. Voll verstanden, bin einfach alleine nach Berlin und habe auf WG-Gesuch geschaut, ob es irgendwen gibt, den ich so ganz cool finde, der Bock hat, mit mir hier zu wohnen. Und dann bin ich auf Emmys Profil gestoßen und da stand nur so, ich mag Philosophie und so bin ein bisschen spirituell und ich mag super gerne Musik und Musik machen und ich interessiere mich auch für Musikproduktion. Und ich war so, Jackpot, hab ihr 6 Sprachnachrichten geschickt, direkt auf ihren Instagram. Sie dachte erst, es ist so ein Pyramid-Scheme und ich will irgendwie Handcremes verkaufen. Aber nein, sie hat sie sich angehört und turns out, sie war gerade in Berlin nach Wohnungen suchen, die alle scheiße waren. Und dann haben wir uns irgendwie gefunden und sind 10 Tage später zusammengezogen.
Mega. Ey, ich hab mich ja bepisst, du hast die Story ja schon mal bei Miri erzählt, bei Diffus. Mhm. Und als du diese Stelle gesagt hast, so von wegen, I'm coming to you as a woman, so nach dem Motto, dein Ex-Freund hat dich betrogen, als ich ja. mit ihm war, so Mist, ich bin gestorben, Alter.
Ja, stimmt eigentlich. Das meint Emmy nämlich auch. Emmy sind, glaube ich, ganz viele Szenarien durch den Kopf gegangen, dass jetzt so ein so 6 Sprachnachrichten von irgendeiner Amadea da
so witzig
geschickt werden. Aber zum Glück hat sie sich angehört, zum Glück wurde ich nicht geghostet. Ja, wir haben auch echt, bevor wir zusammengezogen sind, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir miteinander geredet und waren so, wir machen Side-Hustles, wir machen Musik zusammen, wir veröffentlichen das, wir werden Rapper, so ein auf den, so richtig irgendwie unschuldig auch. Und dann haben wir Musik gemacht ab und zu und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass da irgendwie ja echt was ist so und das irgendwie ja geil klingt auch. Und dann haben wir irgendwie einfach losgelegt und es hat einfach funktioniert. Das, was wir uns so vorgenommen schön. Haben am Telefon, ne, so ohne uns jemals, wir haben uns nicht gekannt, wir haben nur kurz auf Instagram geschrieben und direkt gefacetimed und haben ausgemacht, wir machen Secondhand-Laden auf, wir werden Rapper, wir machen Musik, wir machen dies und das, diese Side-Hustle.
Geil, Mann.
Und irgendwie, also die Side-Hustles haben jetzt nicht so funktioniert, muss ich ehrlich. Ich glaube, wir haben eine Nähmaschine noch nie angefasst oder vielleicht einmal und dann habe ich eine Nadel kaputt gemacht, weil ich nicht weiß, wie die funktionieren leider. Aber ansonsten... Den Main-Hustle haben wir, glaube ich, ganz gut bedient jetzt.
Mega. Und jetzt kommt dein erstes Album raus, am 6.10.
Ja, Mann.
Und das heißt, also bin ich...
Mein Geburtstag.
Oha. Echt, dein Geburtstag?
Ja.
Wusste ich natürlich.
Das ist nur für dich.
Das war so ein Fuckboy-Move von dir gerade.
Ja, voll. Sorry. Stimmt. Der ist für dich, Babe.
Und jeder Song.
Ja, ja, ich schreibe noch eine Widmung drauf. Dann,
Dankeschön, vielen Dank.
Damit alle wissen, ja.
Ja, aber ich wollte auch mit dir kurz über den Albumtitel sprechen, weil ich mich so ein bisschen reingelesen habe. Es gibt ja das bekannte Zitat, ich denke, also bin ich. Und so Küchenpsychologie, Philosophie, habe ich mich da mal ein bisschen reingelesen und wollte dich aber zuerst fragen, was so deine Intention hinter dem Albumnamen war. Also, ne? Es gibt ja so verschiedene Songs. Nee, warte mal, ich erkläre das jetzt nicht. So, du erklärst das jetzt.
Sorry. Es gibt, du hast es schon erkannt, ich habe die Songtitel, waren eigentlich alle schon sehr kurz und eigentlich alles so ein Worttitel, bis auf so drei Songs. Ich hatte noch einen anderen Titel im Kopf, der aber so Along the Lines von Also bin ich ist. Und dann dachte ich, aber das ist so eine Gelegenheit. Und es war auch, also ich habe jetzt nicht das Album geschrieben und war so, ich schreibe jetzt einen Song, der Star heißt und so, sondern es, am Ende ist mir es einfach aufgefallen. Und ich war so, dass es verrückt, dass das irgendwie so ein richtiges Muster ist, auch in dem Album, dass jeder Song auch so ein bisschen so Coming of Age hinterfragen, sich selbst finden. So, es hat ganz viel damit zu tun an vielen Stellen. Und ich sag in dem Song Philosoph, ich denke, also bin ich. Und genau hier soll ich hin. Es ist jetzt ein bisschen kontextlos. Aber dann war das natürlich naheliegend, weil ich so dachte, ey, das ist auch einfach ein sehr geiles Zitat und es ist ein sehr nachdenkliches Album und es kommt aus ganz vielen verschiedenen Ecken. So, in einem Moment bin ich Star, also bin ich Star, also bin ich Mensch, clever. Und das, weiß nicht, ich finde die Bedeutung ganz cool, auch dass man so anfängt mit einem Song. Star ist der erste Song und Mensch ist der letzte Song. Ihr kennt die Songs halt noch nicht, deswegen bringt es wahrscheinlich.
Wir kennen die Songs schon.
Ihr kennt sie schon, die Zuhörer kennen sie, glaube ich, nicht. Nee. Denn das wird ja wahrscheinlich...
Genau, kommt zwei Wochen, die Sendung kommt zwei Wochen vor deinem Album-Release raus.
Okay.
Aber es sind ja schon ein paar Songs draußen.
Es sind schon ein paar Songs draußen, das stimmt. Star ist schon draußen, das wird der erste Song vom Album sein. Teen. Und ich finde es eben cool, dass man so eine Entwicklung durchmacht, dass ich bin Star, ich bin Teen, ich bin... Egal, ich bin schuld. Und dann am Ende kommt so dieses, ich bin Mensch. Und das ist auch meiner Meinung nach, das ist eigentlich mein Favorit, Mensch, vom Album. In dem Song steckt ganz viel Herzblut. Ja, das ist auf jeden Fall die Idee, dass man immer sagen kann, also bin ich Star. Also bin ich Mensch. Also bin ich Teen. Und man kann sich ja dann den Rest denken.
Es gibt ja genau dieses Zitat von, wie spricht man ihn aus, Descartes. Französischer Philosoph. Ich denke, also bin ich. Und ich weiß nicht, es gibt so viele Themen, die ich in der Schulzeit mal behandelt hatte, die ich natürlich direkt instant vergessen hatte. Habe mich aber nochmal reingelesen und der Ansatz dahinter ist ja irgendwie auch ganz spannend, denn er sagt, wenn ich das so in meinen eigenen... Willst du das erklären?
Ja, also so wie ich mich auch erinnere, ist ja mäßig der einzige Beweis für seine eigene Existenz, ist ja... so mäßig der Gedanke, das war das dahinter, oder? Dass man sagt, ich weiß nur, dass ich bin, weil ich denke.
Ja. Ja, es geht.
Oder? Das ist.
Ja, ja, voll, genau. So, die bisschen ausführlichere Variante ist, dass, wenn man sich in der Umwelt umschaut und sich nicht sicher sein kann, ob das, was man sieht, wirklich genauso aussieht, ne? Weil, ich meine, es gibt ja auch, keine Ahnung, so viele verschiedene Lebewesen, die von sich immer glauben, ah ja, das, was ich sehe, ist das Wahrhaftige, aber es sind ja voll oft so Illusionen, optische Täuschungen, bla bla bla. Also die Existenz dessen, was wir sehen, der können wir uns eigentlich nicht sicher sein. Aber dadurch, dass wir darüber zweifeln, können wir uns sicher sein, dass es unsere Existenz gibt, weil wir zweifeln. Also wir sind uns nicht sicher, was wir sehen, aber wir sind uns dadurch sicher, was wir sind, weil wir zweifeln.
Aber ist es dann nicht eher, ich denke, also denke ich, dass ich bin, statt ein, ich denke,
naja,
also
bin aber ich. wenn du nicht wärst, könntest du ja nicht denken.
Das wissen wir ja nicht.
Naja, aber wenn du nicht wärst, dann könntest du ja, dann wärst du ja.
Dann könntest du nicht zweifeln.
Aber das kann ja, also weißt du, wenn man jetzt vielleicht an sowas Metaphysisches denkt und irgendwie so eine Seele oder irgendwie sowas, die.
Aber das heißt ja nicht, also ich denke, also bin ich, das bin ich, bezieht sich ja nicht unbedingt auch auf
das Menschsein.
Eine physische Form, würde ich sagen, sondern einfach dieses auch, ich glaube, es also spricht ein bisschen von der Seele, oder? Dieses also bin ich, dieses Consciousness, was man hat.
Aber was ist mit dem Umdrehen? Also wenn du nicht denken kannst, weil du zum Beispiel einen Hirnschaden hast oder sowas, dann bist du ja trotzdem.
Ja, ich glaube nicht, dass man das umdrehen kann. Aber ich glaube, so ist es auch nicht gemeint in dem Zitat. Ich glaube, das ist nicht so ein exchangeable Ding. Weil ich denke, also bin ich funktioniert, aber ich bin, also denke ich, ja, natürlich absolut nicht. Aber da im Umkehrschluss geht es ja dann auch gar nicht mehr um den Beweis für deine eigene Existenz.
Und das finde ich so interessant. Ich hatte vor, ich habe letzte Woche auf so einer Konferenz mitgearbeitet und da zwei Talks mitgemacht. Und zwar war das eine Konferenz zum Thema Rethink Psychedelics. Also es ging darum, psychedelische Substanzen in der Medizin und in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft umzudenken und wie die aktuelle Forschung dazu ist. Da kamen Forschende von überall auf der Welt und haben da ihre Forschungsergebnisse und Gegenstände vorgestellt. Das war wirklich unfassbar interessant. Und dann waren da natürlich super viele Leute, die einfach WissenschaftlerInnen sind, die aber trotzdem so ein bisschen über den Tellerrand gucken, vielleicht so ein bisschen philosophischer sind, ein bisschen spiritueller sind und so weiter, ohne das jetzt irgendwie in so eine ESO-Ecke packen zu wollen. Anyway, auf jeden Fall habe ich mich dann mit so einem Forscher unterhalten und wir sind super schnell auf dieses, was macht eigentlich das Sein ausgekommen? Und ich fand den Punkt so spannend. Ich habe ja zurzeit, wie viele mitbekommen, nicht so eine einfache Zeit und am Anfang dieser Depression, die ich gerade habe, kam so ein Satz in meinem Kopf, dieses, es gibt mich nur in deinen Augen. Und dieses Gefühl von, ich existiere nur, weil es jemanden anderen gibt, der mich wahrnimmt. Und das ist jetzt nicht unbedingt auf eine Person bezogen,
ja,
sondern generell auf ein Wirken, also auf eine Pflanze, ein Tier, ein Menschen, whatever it is,
ja, ja,
was
voll
man irgendwie bewegen kann, weil sonst, woher, wo ist sonst diese Existenz?
Da gab es ja auch diese, diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat oder ob es, wo es zumindest darum ging, wenn ein Baum im Wald oder ein Baum auf einem, in der Wüste oder so umfällt und aber niemand da ist, um das Geräusch wahrzunehmen vom Aufkrachen, ist dann das Geräusch überhaupt da? Wenn es nichts gibt, was dieses Geräusch empfangen kann.
Ja.
Und da dachte ich mir halt auch so, okay, wenn es jetzt im Wald ist, dann gibt es tausend Sachen, die das Geräusch empfangen können. Deswegen müsste es ja theoretisch komplett im Weltall sein, wenn es nichts geben soll, weißt du? Und dann macht es natürlich kein Geräusch mehr. Ja. Und das fand ich auch irgendwie interessant.
Voll. Ja, vor allem, was das Wahrnehmen von Geräuschen, ne? Das ist ja wiederum so ein Ding von Energie, also ich meine jetzt tatsächlich physikalische Energie,
ja,
so wird halt umgewandelt und ist dann irgendwas anderes am Ende.
Ja.
Aber ja, mit dem Menschsein, keine Ahnung. Du sitzt in einem Zimmer ganz alleine für Jahre lang. Bist du dann?
Auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch meine Spiritualität. Ich weiß jetzt auch gar nicht, also ich glaube, wissenschaftlich wäre es ein bisschen schwierig, das zu belegen, was ich jetzt gleich sagen werde. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass alleine deine Gedanken, also du musst nicht sprechen mit jemandem, um eine gewisse Wirkung auf die Person zu haben oder auf dich selbst. Und ich glaube, dass alleine, wenn du, das wieder das Ding mit denke, also bin ich, alleine der Gedanke, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, auch das ist ganz schwierig, ja, aber alleine der Gedanke, glaube ich, wenn du jetzt alleine in einem Zimmer sitzt, du bist auf jeden Fall, also das ist ja gar keine Frage, selbst wenn du nicht denkst eigentlich. Das ist aber dann immer die Frage, wie ist dieses Bist definiert? Und ist es Sein, geht es einfach um das existenzielle Sein oder geht es um das
Wirken?
Wirken.
Spannend, ja, ist eine wichtige Differenzierung.
Ja, ne?
Voll, das ist gut. I like it. Homegirls, der Philosophie-Podcast.
Ja, echt so. Vor allem, ich auch immer so, ich habe früher, vor 2 Jahren oder so, habe ich so ein bisschen damit angefangen. Weil meine Oma war auch voll into Philosophy und von der habe ich auch ein paar Bücher bekommen. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst, aber halt auch mainly auf YouTube und so. Ich sage dann immer so, ich habe einen Artikel gelesen, da stand das und das drin. Aber eigentlich habe ich eine halbe Stunde durch TikTok gestrollt. Egal, zumindest habe ich mich da halt so ein bisschen in Hasenlöcher begeben. Ich will nicht die ganze Zeit denglischen, deswegen versuche ich es jetzt zu lassen.
Ist gar nicht schlimm zu denglischen.
Ey, es ist, ich finde es auch nicht schlimm, aber ich habe schon ab und an mal meinen guten Hate dafür bekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin mit Englisch aufgewachsen. Vielleicht ist hier einfach der Clearing-Spot für mich. Und da ja, war es schon wieder.
Ja, ich finde auch
ich,
so.
Ich bin mit Denglisch aufgewachsen. Meine Mama ist Ami, die hat mit mir Deutsch und Englisch geredet. Und das so vermischt und so rede ich einfach.
Und selbst wenn nicht, Alter, fuck it. So, ich meine, guck mal, womit was für, also weißt du, unsere ganze Jugend war ja total durchwachsen von Musik, die das uns in die Wiege gelegt hat. So, and if it's what you do, then that's what you do.
Ja, Mann.
Get over yourself.
Yes, man.
Hasenlöcher ist auch einfach richtig doll lieb.
Ja.
Ja, ne, Hasen, nur hat sich ein Hase ein kleines Loch gebuddelt. Zumindest begebe ich mich da manchmal rein. Aber deswegen, das war eigentlich der Disclaimer, das ist auch alles nur Halbwissen von mir. Es ist nicht so, als hätte ich das Thema studiert, aber ich liebe es einfach, darüber nachzudenken.
Ich glaube, Philosophie ist immer nie Wissen, oder?
Es ist nur mehr Fragen. Meine Mitbewohnerin Emmy X, von der ihr gehört habt schon, studiert nämlich sowas in der Art wie Philosophie. Und es sind... Man kann Philosophie nicht studieren, um Antworten zu bekommen. Man studiert Philosophie, um mehr Fragen zu bekommen.
That sounds horrible.
Ja, right? Aber es ist auch irgendwie cool. Aber es, ich glaube, da kann man sich auch ganz gut in Hasenlöcher verbuddeln, wenn man das zu lang in sein Gehirn lässt.
Du hast gerade eben kurz angedeutet, deine Oma. Ist das für dich ein Thema, über das du gerne sprichst? Oder sprichst du gerne über sie?
Meine Oma, ja voll, also ich spreche jetzt nicht unbedingt gerne immer über meine Oma, okay. Aber meine Oma war, also jetzt nicht, die war einfach sehr coole Oma, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt immer über meine Oma okay. sprechen will, aber wenn sie zur Sprache kommt, dann habe ich eigentlich nur Gutes zu sagen, ja. Auf jeden Fall.
Du hast ja auch einen Song über sie auf dem Album, wenn ich das richtig verstanden habe, und das ist ja auch ein sehr bewegender Song, und ich fand es so... Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe heute Morgen mir alles durchgehört und oder angehört, besser gesagt. Und es ist ja ein Album, zu dem man gut sich bewegen kann, tanzen kann. Man kriegt so einen Energieschub. Und dann ist relativ weit am Anfang des Albums eben dieser Song drauf. Mhm. Wenn das jetzt auch in der richtigen Reihenfolge natürlich so war. Wo du das Gefühl hast, okay, das ist ein Song, der könnte irgendwie so im Club laufen. Das ist ja sehr so... 80er Pop, und man fühlt sich da so schön reingesogen, und man sieht so, hört so diese Synthies und fühlt sich da so mit seiner, irgendwie mit so einer Dauerwelle irgendwo tanzen sehen.
Ja.
Und dann kommt da dieser Text, mit dem sich wahrscheinlich sehr, sehr viele identifizieren können, die schon mal jemanden verloren haben oder auch nicht verloren haben. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Ausdruck benutze. Hast du das Gefühl gehabt, dass das für dich die richtige Plattform ist, um dieses Thema zu besprechen, dieser Verlust deiner Oma?
Ja, schon. Also ich glaube, mit Musik kann man sowieso extrem viel, ich will jetzt nicht verarbeiten sagen, weil das habe ich schon gemacht, schon längst. Und dafür da habe ich auch lernen müssen, dass es nicht immer nur mit Musik geht, sondern dass man auch mal so... ohne Musik und so einen unterhaltenden Faktor mal so in Stille damit klarkommen muss. Und es ist ja auch schon super lange her. Es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, es ist mein erstes Album und es soll ihr ein bisschen Ehre erweisen. Sagt man das so? Ja. Weiß nicht, das ist einfach nochmal so ein, ich will, dass sie auch irgendwie Teil daran hat, wo auch immer sie ist.
Ja.
Weißt du, dass es mein erstes Album, das ist ein big deal.
Voll.
Und ich fand es irgendwie schön, und auch das Lied habe ich ja auch gar nicht mit der Intention irgendwie angefangen. Ich habe das angefangen, weil ich einen Song machen wollte, der in die Richtung Edwin Rosen geht.
Mhm.
Und das hört man natürlich auch deutlich, finde ich. Deswegen eigentlich Shoutouts an ihn für die Inspiration. Aber als ich mich so hingesetzt habe und den weiterschreiben wollte, da ist es mir auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe ihn nicht... per se am Anfang über sie geschrieben, aber schon auch ein bisschen inspiriert von ihr, weil ich habe sonst niemanden so richtig verloren, bis auf das eine Mal so, also so emotional verloren, meine ich, dass ich so dachte, wow, okay, das ist jetzt ein richtiger Big Deal für mich. Und deswegen war es irgendwie, als dieses, ich bin im Nichts gefangen und du bist ins Licht gegangen, das hatte ich da. Und jemanden zu vermissen. Und dann hatte ich halt mit diesem Schluss, wo ich war, okay, der Song ist einfach, der gehört jetzt meiner Oma. Ich musste immer an meine Oma denken, wenn ich den gehört habe auch. Und dann habe ich ihn zu Ende geschrieben, einfach über meine Oma. Und ja, es ist auch einer meiner Favoriten, der ist ganz oben dabei auf jeden Fall.
Dieses Gefühl auch von irgendwo im Club sein und tanzen und trotzdem irgendwie diese Melancholie zu fühlen. Ich finde, ja, das ist so eine schöne Koexistenz zweier Emotionen. So, ich bewege meinen Körper auch durch diese Trauer durch, weil das ja was ist, was kulturell so in Deutschland zumindest eigentlich nicht gemacht wird. Also wenn man traurig ist, dann tanzt man nicht. Wobei das ja eigentlich was ist, was total gesund ist für den Körper, sich mit der Trauer zu bewegen und so. Auch was, was ich erst vor kurzem gelernt habe. Ja.
Das ist verrückt, was man mit Tanz und mit Bewegung alles lösen kann im Körper, ne? Das ist echt crazy.
Wollen wir ein bisschen Musik auf die Playlist packen, wenn wir schon so viel darüber gesprochen haben?
Definitiv. Also auf jeden Fall kommt der Song, über den wir gerade gesprochen haben, sobald er dann draußen ist, auch auf die Playlist. Aber Dilla, fang du doch mal an mit Songs auf der Playlist.
Ich habe Mucke mitgebracht und zwar einmal den Song Night Shift von Lucy, ich will sagen Dacus, aber ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Und der zweite Song heißt Washing Machine Heart von Mitski.
Geil. Was verbindest du mit den Songs? Also was sind das für Songs?
Es sind einfach geile Songs. Es sind auch außergewöhnlichere Songs, finde ich irgendwie. Ich finde, es ist so Indie, aber nicht dieser typische Indie, sondern so nochmal ein bisschen nischiger. Und das finde ich einfach nur cool und es ist toll zum Anhören. Es ist gut zum Tanzen. Der erste Song ist ein bisschen emotionaler, der zweite Song eigentlich auch, aber zudem kann man auch die Hüften schwingen.
Super.
Helene.
Ich habe von I'm Nobody Dance With Me mitgebracht. Erinnert mich voll an so Catronada-Vibes, liebe ich, macht mir voll Spaß. Ich finde Catronada sowieso mega krass, aber wenn du irgendwie schon alles durchgehört hast, dann macht das irgendwie auch keinen Spaß mehr. Ich bin wirklich so, ich bin zurzeit ganz schnell Sachen leid, die ich schon so 5-6 Mal gehört habe.
Aber genau. Hast du das Kate Ramine-Album gehört?
Ja, natürlich habe ich das gehört. Ich war doch
auch das langweilt dich auch schon.
Nee, es langweilt mich nicht, aber es ist, ich finde die Catronada-Sachen, die er solo gemacht hat, nicer. Weil ich finde auch bei diesem Forever, den ich ja so krass finde, den Song, aber ich finde diesen Part von Amine, der nervt mich irgendwie so ein bisschen, weil er da so, der redet so blöd über Sex, das geht mir irgendwie auf den Sack. Deswegen finde ich das nice, dass es so super entspannt ist. I Am Nobody hat das richtig nice gemacht. Und dann habe ich noch einen Song mitgebracht. Achso, ich war ja übrigens auf dem Catronada-Konzert. Habe ich das erzählt?
Nee, hast du nicht.
Das war eigentlich ein Weekend-Konzert. Und Catronada hat halt nur Voreck gemacht. Und das war in Hamburg. Und es war so eine scheiß Akustik. Ich habe so abgekackt. Weil ich, also Weekend scheiße. Hat mich halt so gar nicht interessiert.
The Weekend?
Ja. Er hat mich null gejuckt. Ich fand's wirklich so belanglos irgendwie. Und ich fand auch die Show irgendwie so weird. Das hat so kultmäßige Gefühle irgendwie ausgelöst.
Bei The Weeknd, ne? Ja. Das habe ich auch neulich so ein paar Videos drüber gesehen und dachte mir, das geht mir jetzt
ja, das ab. Ist irgendwie so weird, ne? Ganz am Anfang sind so Frauen, die vollkommen verschleiert sind, die irgendwie so den Mond anbeten. Das fand ich irgendwie, hatte irgendwie was mit diesem Mondanbeten-Ding. Dann dachte ich mir wieder, okay, die haben so der Kopf ist verschleiert, der Rest des Körpers ist irgendwie so very sexualized. Und ich weiß es nicht, das hat irgendwie nichts mit mir gemacht. Aber zu sehen, wie Catronada zu seiner eigenen Mucke abgegangen ist, hat mir so gut getan. Und genau, dazu habe ich auch dann mehr oder weniger alleine unter 14.000 Leuten, die gedacht haben, wer ist dieser komische Voreact, getanzt.
Ja.
Und dann habe ich noch Posarinius.
Oh mein Gott, das ist der. Ich wusste, ich kenne den Namen irgendwoher. Ja, You're the One.
Genau.
Den Song hast du auch mitgebracht, ne?
Nee, ich habe Dance With Me von I Am Nobody mitgebracht, weil von Catronada haben wir eigentlich schon fast alles auf der Playlist.
Oh mein Gott, dann habe ich es gerade voll verwechselt. Easy. Da stand ich gerade auf dem Schlauch.
Alles bye, bye. Hey, aber alles du warst cool. auch krank und dein Kopf war voll. Das ist gar kein Problem.
Ja, das stimmt. Ich merke schon wieder, ist meine Nase langsam. Sorry für die Zuhörer, die ganze Zeit so ein hören, aber ich hoffe, es geht gleich weg.
Dilla, super off-topic. Ein Thema, was einen Anfang und ein Ende haben wird. Warum der Name Dilla? Wir sind ja hier ein Hip-Hop-Podcast. Jay Dilla, rest in peace. Was geht?
Ja, das tut mir unglaublich leid. Das war nicht mit Absicht. Ich kannte Jay Dilla und ich bin trotzdem, als ich so dachte, Dilla ist irgendwie cool, nicht darauf gekommen, dass das natürlich irgendwo mal vielleicht Konflikt oder Missverständnisse in der Zukunft mit sich bringen wird. Aber es war eigentlich, ich hatte einen zweiten Instagram-Account, der hieß Armadillo, wie das Gürteltier. Und dann haben mich Leute einfach, es hat in Berlin erst angefangen, haben mich Leute so angefangen, Armadilla und so zu nennen. Mm. Also ein Merch aus meinem Instagram-Namen und dem echten. Und dann irgendwann hat J-Jo, ein Freund von mir, mit dem haben wir so Spaß in meiner Mucke gemacht. Der hat dann irgendwann sowas gesagt wie Dilla on the beat oder Dilla Snare kicked oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, Dilla, das passt irgendwie voll. Und das passt auch voll zu der Musik, die ich machen will. Und ich bin eh auf der Suche, weil ich meinen bürgerlichen Namen schon belegt habe mit einem anderen Spotify-Profil auf Englisch. So, ich brauche einen deutschen Alias. Und dann habe ich es einfach gemacht. Habe mich auch ein paar Wochen später, dachte ich mir so, Junge, du hattest die Auswahl von allen Namen, du hast Dilla genommen. Aber mittlerweile bin ich wieder am Punkt, wo ich mir denke, Dilla ist geil. Nice. Dilla ist ein geiler Name und ich bin jetzt auch schon so konditioniert, dass ich darauf höre, wenn man mich so nennt und alles. Also, ja.
Sehr gut. Dann packe ich doch dazu noch einen Song auf die Playlist und zwar von Slum Village, Look of Love, natürlich produziert von Jay Dilla. Und wir gehen
ja,
weiter.
Ja, perfekt.
Wenn wir bei Jay Dilla Songs sind, müssen wir natürlich direkt mal vorab einen Song von Dilla auf die Playlist packen. Und ich wähle Teen.
Yeah, yeah.
Danke.
Dann habe ich noch Posarinhos von Pierre Cavalli mitgebracht. Das ist einfach so ein richtig schönes Gitarrensample auf einen sehr akustisch klingenden Beat mit super angenehmen Drums. Ich finde, der gibt so ein bisschen Drive. Der hat auch so eine leichte Melancholie, während der trotzdem irgendwie so nach vorne geht. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Josi, was hast du mitgebracht?
Also, ich weiß gar nicht, warum habe ich den denn draufgepackt? König der Zweifler von Fettoni und Lambert. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwas mit Zweifeln im Kopf. Dachte ich, Mensch, das ist doch ein geiler Song. Dann war ich letztes Wochenende alleine auf so einer Veranstaltung, irgendwie dieses Berlin-Pop-Dings-Festival, bla. Und es war das erste Mal, dass ich seit Ewigkeiten alleine wieder auf einer Veranstaltung war. Und ich fand es so underwhelming. Oh mein Gott, es hat mich alles so angekotzt daran. Weil du stehst ja nur dumm alleine rum, du rauchst alleine, du trinkst alleine, du dibbelst alleine rum, musst dich allein mit den Türstehern beschäftigen. Also alles alleine daran war einfach nur beschissen.
Aber irgendwie, hast du nicht Leute angesprochen?
Nee, ich bin ja dann auch so, wenn es waren so zwei Leute. Ich glaube, das ist ein super unsympathischer Zug, aber ganz oft, bevor ich irgendwie auftrete und Leute kennenlerne, so kurz vorm Auftritt, ich kann mich später nicht an die erinnern. Ich bin einfach so krass fokussiert und es geht mir leider sehr oft so, dass Leute ankommen und sagen, ey Josi, und ich denke mir, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann erzählen die mir, wo sie mich überall schon gesehen haben. Genau, und das ist an dem Abend zweimal passiert und das war mir dann aber auch so peinlich, dass ich nicht mehr weiter mit den Leuten reden wollte. Und
das macht es auf jeden Fall besser.
Ja, also ich war wirklich komplett unsympathisch und es war, naja, da war ich beim Naschi 44-Konzert, das war übelst schön und danach war ich beim Charlotte Brandy-Konzert, das waren ganz viele verschiedene Konzerte und das hat mich übelst geflasht. Charlotte Brandy ist so eine geile Usch, also wirklich übelst krasse Band gehabt, also sie waren nur zu dritt, aber ein übelst toller Sound, sie ist so eine krasse Musikerin, sie sah unendlich gut auf der Bühne aus, also einfach endlos cool. Und ich bin ein richtiger Fan, merke ich gerade. Und deshalb packe ich einen Song von ihr drauf. Charlotte Brandy mit Future Franz, der heißt Schick mir eine Nachricht. Neuer Song von ihr. Und dann möchte ich noch einen Song von Kenny Beats draufpacken, der heißt Last Words. Aber einfach nur, weil ich einfach so Producer-Streams liebe. Und Dilla, ich liebe auch einfach deinen Producer-TikTok-Content. Alles, geil, was du aus deinem kleinen WG-Zimmer dahin scheißt ins Internet, lieb ich. Gucke ich mir alles an. Gebe ich auch ein Herz, finde ich mega. Kann ich allen empfehlen, die sich für so Producing und intuitives Producing begeistern, da mal bei dir vorbeizuschauen.
Dankeschön.
Mega.
Das macht doch sehr Spaß.
Leute, dann können wir doch hier an der Stelle direkt eine große Empfehlung aussprechen. Folgt Dilla auf Instagram, folgt Dilla auf TikTok. Ihr könnt natürlich auch Josi und mir als Homegirls und auch einzeln auf Insta folgen und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, Dilla, dass du bei uns zu Gast warst. Viel, viel, viel
Danke
Erfolg
euch.
Mit deinem neuen Album. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen.
Dankeschön.
Darf ich euch
schön,
eine
euch
letzte Frage stellen, abschließend?
Aber natürlich.
Das haben wir
für
immer,
welche
ne?
Summe?
Ich moderiere mal ab und Josi ist so, ich habe noch was.
Ich bin noch nicht fertig. Und zwar, für wie viel Geld? Oder gibt es eine Summe, für die ihr zu Ich bin ein Star, holt mich hier rausgehen würdet? Denkt kurz drüber nach, bevor ihr antwortet.
Was ist denn das nochmal? Ist das wie
Dschungelcamp? Meinst du?
Ja,
okay.
Dschungelcamp.
Wie lange muss man da sein?
Ich weiß nicht, Dilla, hast du dich damit beschäftigt? Da hast du ja den Song.
Ich habe die letzte Staffel, habe ich angeguckt. Aber ich, also...
Man muss dazu sagen,
so
Dilla hat einen Song, auf dem dieser Satz sehr prominent vorkommt.
Ja.
Ich bin ein Star,
holt mich hier raus.
Wie lange muss man denn da sein?
Drauf an. Genau, es kommt drauf an, wie lange. Soll ich es mal kurz googeln?
Ich glaube, 2 Wochen sind das.
2 Wochen, ach, Bruder.
2 Wochen, easy.
Oder 3?
Ja. Nee, 3 Wochen.
Spaß.
For free.
Funny, ein bisschen
Wenn
Urlaub
ich die
im
Käfer
Dschungel.
Kostenlos bekomme, dann ist es gar kein Problem.
Ist doch so. Nee, Spaß. Ich muss sagen, bei dem Essen, da gibt es teilweise Prüfungen. So von wegen irgendwelche Innereien oder Geschlechtsteile von Tieren, da bin ich halt auch raus irgendwo.
Ja, Mann.
Oder so auch low-key die veganen Optionen bei Dschungelcamp sind dann halt so fermentiertes irgendwas. Also einfach so, natürlich kontrolliert, aber halt einfach so schimmeliges Zeug. Und da wär ich, glaube ich, auch raus. So, da.
Gab's da vegane Optionen in der letzten Staffel?
Es gab nicht vegane. Doch, ich glaube sogar, es gab vegane Optionen. Also, es war halt so, weil eine dabei war, die so gesagt hat, ich mache alles, aber ich tue keinen Tieren weh und ich esse kein Fleisch. Und ich glaube, dann haben die der halt immer die fermentierte Option gegeben.
Geil, Alter. Die waren auch so, die...
Es ist halt so, du willst kein rohes Fleisch essen, dann hier ist verschimmelte Bohnen. Viel Spaß.
Geil. Ey.
Ja, Mann.
Ich glaube auch, das ist bestimmt so eine Redaktion, die googeln dann so, das ekelhafteste vegane Essen.
Ja.
Ja, keine Ahnung, hart. 2 Wochen, 2 Mille halt. Dafür würde ich es machen.
2000, sagst du?
2 Millionen.
Ach so, Mille ist doch 1000, dachte ich.
Nee, ich meine Millionen.
Ach so, sorry. Ja, das ist mein Fehler.
Für 2000 Euro, Alter.
2 Millionen Euro für 2 Wochen im Dschungelcamp.
Ja.
Würde ich auch machen. Ich würde es auch machen,
aber ich würde es auch für weniger machen. Ich würde es, glaube ich, auch für 500.000 machen.
Aber du warst gerade bei 20 Euro.
Wir haben uns besprochen. Das war auf jeden Fall zu tief gegriffen. Ich muss ja auch hier, man kann ja da auch was rausholen. Das ist ja eine große
Verhandlungsstrategie hier.
Genau.
Ja. Ey, mega. Aus der Ferne hat ein Podcast selten so gut geklappt wie heute. Dilla, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst und mitgemacht hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen.
Es war sehr schön, vielen Dank. Es macht sehr Spaß.
Dillas erster Podcast, liebe Freunde, ihr könnt, und FreundInnen natürlich, ihr könnt Dilla auf TikTok und Insta folgen, uns natürlich auch. Hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung hier auf Spotify oder iTunes und abonniert unseren Channel.
Ja, lasst ein Like da.
Jawollo.
Tschüss. Schreibt's in die Kommentare.
So nämlich.
So geil.
Ciao.
Alrighty.
Ciao.
Tschüss.
Danke, ciao.